Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Im Atomkraftwerk Fukushima ist die Lage nicht unter Kontrolle. Zwei weitere Reaktoren machen Probleme und die radioaktive Strahlung ist wieder stark gestiegen. Im eidgenössischen Parlament debattiert der Nationalrat über die Lage in Nordafrika. Es geht um mögliche Flüchtlingsströme und um Potentatengelder auf Schweizer Banken. An der Abfahrt in der Lenzer Heide wird Didier Küsch Vierter. Er gewinnt damit die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Und das Wetter? Heute ist es meist bewölkt und regnerisch bei 10 bis 15 Grad. Am Mikrofon ist Karin Britsch. Zuerst der Blick nach Japan. Noch ist die Situation im japanischen Atomkraftwerk Fukushima nicht unter Kontrolle. In zwei Reaktoren hat es erneut gebrannt. Die radioaktive Strahlung ist zeitweise wieder stark gestiegen. Und nun scheint auch die Lage in zwei weiteren Reaktorblöcken kritisch zu werden. Veronika Meyer fasst die aktuelle Lage zusammen.
Es war ein weiterer Versuch, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Von Helikoptern aus wollten Spezialisten Brände löschen und die havarierten Reaktoren mit Wasser kühlen. Doch der Versuch musste abgebrochen werden. Ob wegen der hohen radioaktiven Strahlung oder aus anderen Gründen, ist nicht klar. Bereits ein paar Stunden zuvor hatten die letzten verbliebenen Techniker und Ingenieure im Kraftwerk ihre Arbeit vorübergehend einstellen müssen, weil die Strahlenbelastung zu hoch war. Und als wäre dies alles nicht schon genug, droht sich nun auch die Situation in den Reaktorblöcken 5 und 6 zu verschärfen. Diese beiden Anlagen waren bereits vor dem Erdbeben abgeschaltet. Man glaubte, sie unter Kontrolle zu haben. Nun wird auch dort mehr Wasser eingepumpt. Die atomare Gefahr ist allgegenwärtig. Immerhin melden Meteorologen, dass die radioaktive Wolke in den nächsten Stunden nicht in Richtung Tokio getrieben werde, sondern aufs Meer hinaus. Auch weiter nördlich von Fukushima, wo weite Landstriche von Erdbeben und Tsunami verwüstet wurden, ist die Lage dramatisch. Eine 500.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren, sie leben in Notunterkünften, es fehlt an Strom, Wasser, Nahrung und Benzin. Draußen herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, in einigen Gegenden schneit es sogar. Das macht die Rettungs- und Räumungsarbeiten für die rund 100.000 japanischen Soldaten, die im Einsatz sind, noch schwieriger, als sie ohnehin bereits sind. Noch immer werden tausende Menschen vermisst. Die Wahrscheinlichkeit, dass noch Überlebende gefunden werden, ist minimal. Mehrere ausländische Rettungsteams haben ihre Arbeit deshalb beendet. Darunter jenes aus Deutschland und auch das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe.
Veronika Meyer. Über die Lage im und um das AKW Fukushima reden wir später. Wir blicken aber auch ins Bundeshaus, wo der Nationalrat über die Krise in Libyen debattiert, und wir schauen nach Bahrain, wo die Armee auf Demonstranten losgegangen ist. Zuerst jetzt aber die Nachrichtenübersicht des Vormittags mit Jonathan Fisch.
Die Fluggesellschaft Swiss hat am Morgen erstmals ein Flugzeug auf Radioaktivität getestet, das aus Japan kam. Man habe an der Swiss-Maschine keinerlei Verstrahlung festgestellt, hieß es auf Anfrage der Nachrichtenagentur STA. Solche Messungen wird die Fluggesellschaft Swiss bis auf Weiteres bei jeder ihrer Maschinen aus Japan durchführen. Der Nationalrat hat sich mit dem Umbruch im arabischen Raum beschäftigt. Mehrere Fraktionen hatten dazu Fragen an den Bundesrat eingereicht. Dabei ging es vor allem darum, wie die Schweiz mit einer allfälligen Flüchtlingswelle umgehen würde. Zudem gab es Fragen zum Umgang der Schweiz mit autoritären Regierungen, zu Waffenlieferungen und zum Geld von Machthabern auf Schweizer Banken. Die Regierung des Kantons Jura hat die Volksabstimmung über neue Atomkraftwerke abgesetzt. Die Abstimmung im Sinn einer nicht bindenden Befragung sollte am 15. Mai stattfinden. Die Regierung in Delsberg will nun aber zuwarten, weil der Bund die Rahmenbewilligungsverfahren für neue Atomkraftwerke unterbrochen hat. In Bahrain hat ein Regierungssprecher die Opposition gewarnt, sich in der Öffentlichkeit zu versammeln. Der Sprecher sagte im Staatsfernsehen, die Sicherheitskräfte hätten Kundgebungen der protestierenden Schiiten aufgelöst. Nach Angaben der Opposition gingen die Sicherheitskräfte mit Gewalt vor. Dabei seien in der Hauptstadt Manama 5 Demonstranten getötet und weit über 100 verletzt worden. In Libyen haben die Truppen von Machthaber Gaddafi erneut Stellungen der Rebellen angegriffen. Die Stadt Ajdabiya im Osten des Landes wurde offenbar stark beschossen, um die Aufständischen von dort zu vertreiben, berichten Agenturen. Auch Misrata östlich von Tripolis stand nach Angaben von Einwohnern unter Beschuss. Gaddafis Truppen hätten die Stadt aber bisher nicht gestürmt. Didier Güsch hat zum vierten Mal den Abfahrtsweltcup gewonnen. In Lenzerheide wurde Güsch im letzten Rennen der Saison Vierter. Dieser Platz reichte aus, um den Österreicher Michael Walchhofer zu überholen. Der Sieg auf der Lenzerheide ging an den Franzosen Adrien Theo. Zweiter wurde Joachim Puchner aus Österreich, Dritter der Norweger Axel Svindal. Neben Güsch klassierten sich weitere drei Schweizer unter den besten 10. Patrick Küng als 7., Bert Feutz als 8. und Carlo Janka als 10. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.071 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2783 gehandelt, der Dollar zu 91,74 Rappen. Das Wetter im Norden ist es meist bewölkt und es beginnt zu regnen. Im Süden regnet es den ganzen Tag. Morgen regnet es im Norden zeitweise, im Süden gibt es einige Aufhellungen. Die Temperatur erreicht 10 bis 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.06 Uhr. Im Berner Oberland ist auf der A8 Richtung Interlaken zwischen Brienz und Isetwald der Giesbach-Tunnel bis voraussichtlich 13 Uhr wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt. In der Ostschweiz auf der A53 Reichenburg-Jona zwischen Schmerikon und Eschenbach in beiden Richtungen Stau wegen eines Fahrzeugsbrandes. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Wülflingen stockender Verkehr wegen Baustelle.
Info 3, Mittag.
Zurück nach Japan. Wir haben es gehört, im AKW Fukushima gibt es in zwei weiteren Reaktorblöcken Schwierigkeiten. Odette Frey von der Wissenschaftsredaktion. Nähern wir uns damit einer Katastrophe im Ausmaß von Tschernobyl?
Nun, die Lage ist tatsächlich sehr, sehr ernst. Wie nahe wir an Tschernobyl sind, das ist schwer zu sagen. Es gibt noch große Unterschiede. Aber bereits haben zwei Expertengremien, eines in Frankreich, eines in den USA, die Vorfälle in Japan hochgestuft auf Stufe 6. Tschernobyl war Stufe 7 auf der internationalen Skala der Atomvorfälle.
Steigt denn mit den neuesten Entwicklungen jetzt die Gefahr von noch mehr Verstrahlung?
Ja, denn die Entwicklungen spitzen sich zu. Die Gefahr, dass große Mengen an Radioaktivität freigesetzt werden, steigt damit. Besonders heikel ist die Lage zurzeit in den Reaktoren 2 und 4. Reaktor 2 ist vermutlich verantwortlich für den kurzzeitigen Anstieg der Radioaktivität heute Nacht. Sehr dramatisch ist zurzeit auch die Lage bei Reaktor 4. Dort brennen noch immer Brennstäbe in Abkühlbecken. Den Brand zu löschen, das war bisher nicht möglich. Ein Helikoptereinsatz, der wurde abgebrochen, weil die Strahlung zu hoch sei. Die Situation ist sehr beunruhigend, weil durch diese brennenden Stäbe viel Radioaktivität in die Atmosphäre gelangen kann. Wenn es immer heißer wird in dem Becken, dann könnte im schlimmsten Fall die nukleare Kettenreaktion in Gang kommen. Enorm viel Radioaktivität würde dann frei. Die Betreiberfirma TEPCO sagt, das Risiko dafür sei nicht gleich null. Klar ist, Japan ist komplett überfordert. Hilfe aus dem Ausland wird jetzt auch angefordert.
In der Nacht mussten ja die letzten 50 Arbeiter das AKW verlassen, aus Sicherheitsgründen wegen der zeitweise stark angestiegenen Strahlung. Sind diese Arbeiter inzwischen zurückgekehrt?
Ja, die Arbeiter scheinen vor Ort zu sein, aber es ist fraglich, wie viel sie ausrichten können. Es ist fraglich, ob sie überhaupt den Überblick behalten können über alle 6 Reaktoren, geschweige denn, ob sie es schaffen, die Kühlung wieder in Gang zu bringen und dazu noch Brände zu löschen. Klar ist, diese Arbeiter, die arbeiten unter furchtbaren Bedingungen. Wie verzweifelt die Lage ist, zeigt sich daran, dass die Regierung die erlaubte Belastung für die Arbeiter um den Faktor 2,5 hochgesetzt hat. Die Dosis, die sie abkriegen dürfen, ist nun 250 Millisievert. Wenn man diese Dosis erreicht, dann tritt akute Strahlenkrankheit auf. Das heißt, es ist einem Übel. Auch das Immunsystem wird zumindest temporär geschädigt. Einsatzfähig sind die Leute aber vermutlich dennoch.
Die Lage ist sehr schwierig. Es hat ja offenbar Cäsium und Jod im Trinkwasser im Gebiet von Fukushima. Die Behörden sagen, das sei nicht gefährlich, die Radioaktivität, die sich über Japan ausbreite. Odette Frey, wie glaubwürdig ist das?
Ich denke, das ist glaubwürdig im Moment. Die Regierung sagt, es bestehe keine unmittelbare Gefahr, auch nicht in der Zone 20 bis 30 Kilometer vom Kraftwerk entfernt, wo ja noch Menschen leben. Aber das Problem ist, auch die Regierung hat vermutlich nicht alle Daten zur Strahlungssituation, denn die Messstationen in der Nähe von Fukushima sind teilweise nicht funktionsfähig, wurde gemeldet, weil sie keinen Strom haben. Im Moment ist das ganz große Glück, dass der Wind Richtung Meer bläst und Tokio und auch das Umfeld verschont bleibt von der Radioaktivität, die möglicherweise austritt. Laut den Wetterprognosen könnte diese günstige Windrichtung bis und mit Samstag so bleiben.
Besten Dank, Odette Frey von der Wissenschaftsredaktion. Die Lage ist also weiterhin schwierig in Japan. Viele Ausländer haben das Land bereits verlassen. Doch die Japanerinnen und Japaner selbst, die können nicht einfach weg in ein anderes Land. Sie fliehen in Richtung Süden nach Osaka oder Kyoto. Ich habe unseren Korrespondenten Urs Morf gefragt, ob es denn nun zu einer Massenflucht gekommen ist.
Also von einem Massenexodus, wie man das so kennt, aus klassischen Katastrophen, Bangladesch und so weiter, davon kann keine Rede sein. Was im Moment stattfindet, ist eine sehr langsame, schrittweise, stufenweise und sehr geordnet verlaufende Absetzbewegung. Also es verlassen stündlich bis zu 12 von diesen weltberühmten Shinkansen-Schnellzügen Tokio Richtung Südwesten, also Richtung Osaka, Richtung Kyoto, Richtung Hiroshima. Und diese Schnellzüge, die sind voll, die sind gut ausgebucht, aber man braucht nicht Schlange zu stehen, um ein Ticket zu bekommen, das bekommt man sehr schnell. Die Züge sind aber voll mit jungen Frauen und mit kleinen Kindern und Säuglingen. Also was stattfindet im Moment ist, dass Frauen und Kinder, die verlassen das sinkende Boot schon mal und die Männer, die bleiben noch da, solange die Lage nicht besorgniserregend ist in Tokio. Und das ist sie im Moment nicht. Also es gibt im Moment keine für die Gesundheit gefährlichen Radioaktivitätswerte in der Luft.
Sie sagen, die Lage in Tokio ist derzeit nicht so dramatisch. Westliche Helfer verlassen aber trotzdem das Land. Die Japaner, die müssen zurückbleiben. Was heißt das denn für jene Opfer, die im Norden des Landes zurückbleiben, für diese vielen Tsunami-Opfer?
Ja, für die Tsunami-Opfer, da muss ich sagen, das hat keinen Einfluss drauf, dass jetzt die ausländischen Helfer und Suchtrupps das Land verlassen. Also im Moment ist ja deren Arbeit tatsächlich erledigt. 5 Tage nach dem Tsunami gibt es kaum Chancen, dass noch Überlebende gefunden werden. Zumal eben das große Problem der humanitären Katastrophe dort im Norden oben ist im Moment das Wetter. Es hat über Nacht geschneit, es schneit auch jetzt noch, es ist unter Null und diese Leute, die frieren und hungern und dursten mittlerweile seit 5 Tagen. Und das ist wirklich eine schreckliche Situation. Das Fernsehen zeigt, wie man sich gegen Kälte schützen kann, indem man mehrere Schichten Zeitungen um den Körper wickelt und das mit Klebstreifen zuklebt und dann erst Kleider anzieht. Nur nützt das den Leuten dort oben nichts, weil sie keinen Strom haben und darum gar nicht Fernsehen sehen können.
Sagt unser Korrespondent Urs Morf.
Info 3 Mittag.
Wochenlang hat die Opposition in Bahrain auf dem Perlenplatz in der Hauptstadt Manama demonstriert. Doch jetzt griff die Regierung mit aller Härte durch. Vorgestern ließ sie zur Unterstützung Sicherheitskräfte aus den Nachbarstaaten kommen. Gestern verhängte sie den Ausnahmezustand. Und heute Vormittag hat sie mit schwerem Geschütz den Perlenplatz vollständig geräumt. Es gab mehrere Tote und hunderte Verletzte. Fredrik Steiger fasst zusammen.
König Hamad al-Khalifa von Bahrain, der seit Wochen völlig verunsichert agiert angesichts der anhaltenden Proteste, hat sich nun für unerbittliche Härte entschieden. Er ließ ein riesiges Polizeikontingent, unterstützt von Soldaten mit Panzern und Helikoptern, gegen die Demonstranten auf dem Perlenverkehrskreisel aufmarschieren. Tränengas und Schrotmunition wurden eingesetzt. Binnen 2 Stunden war der Platz, der Dreh- und Angelpunkt der Proteste, geräumt. Zelte gingen in Flammen auf, die Demonstranten flüchteten. In der Hauptstadt Manama kam das Geschäftsleben völlig zum Erliegen. Einzelne Oppositionsvertreter sprachen im Sender Al Jazeera gar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Vertreter der gemäßigten WFAC-Partei meinte:
We are peaceful people. We are asking for our legitimate rights and nothing.
Man habe friedlich für legitime Rechte demonstriert. Das stimmte jedoch in den letzten Tagen nur noch für einen, allerdings großen Teil der Demonstranten. Eine Minderheit war gewalttätig, setzte Brandsätze ein, errichtete Straßensperren und forderte nicht bloß Reformen, sondern den Sturz des Königshauses. Dieses fühlte sich nun in seiner Existenz bedroht und will die Proteste vollständig abwürgen. Der bisher durchaus glaubwürdig angebotene, aber von Teilen der Opposition verweigerte Dialog hat nun kaum noch Chancen. Die zu Beginn durchaus denkbare friedliche Beilegung des Konflikts im Inselkönigreich ist jetzt unrealistisch. Hingegen wird die inzwischen gut organisierte und entschlossene Opposition nicht klein beigeben. Das zuvor recht tolerante und maßvolle Regime von Bahrain wiederum dürfte nun voll auf Repression setzen, um Ruhe und Stabilität zu erzwingen.
Info 3 Mittag.
In einer dringlichen Debatte hat sich der Nationalrat heute Morgen 2 Stunden lang mit der Situation in Nordafrika und deren Auswirkungen auf die Schweiz beschäftigt. Die bürgerlichen Parteien machen sich vor allem Sorgen wegen der Flüchtlinge. Die linken Parteien stellen kritische Fragen zu den Potentatengeldern auf Schweizer Banken und zu Rüstungsexporten. Bundespräsidentin Micheline Calmire beschwichtigt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Viel zu viele Ausländer habe die Schweiz in den letzten Jahren aufgenommen, findet die SVP. Und jetzt, wo große Flüchtlingsströme aus Nordafrika drohten, werde wohl alles noch schlimmer, sagt Nationalrätin Nathalie Rickli.
Es ist zu befürchten, dass die Schweiz das Asylrecht auch im Falle der Asylbewerber aus Nordafrika wieder viel larscher anwenden wird als die übrigen europäischen Staaten.
Damit die Schweiz für Wirtschaftsflüchtlinge nicht zu attraktiv werde, seien Asylbewerber gar nicht erst auf Kantone und Gemeinden zu verteilen, mahnt FDP-Nationalrat Philipp Müller. Dass Asylverfahren in der Schweiz 2 bis 3 Jahre dauerten, sei ein Skandal.
Wir führen aufwendige Verfahren durch, nur um am Ende festzustellen, dass ein Vollzug kaum noch realisierbar ist.
CVP-Nationalrat Norbert Hochreutener hat vom Bundesrat bisher zu wenig Konkretes gehört, wie er sich auf mögliche Flüchtlingsströme vorbereiten möchte.
Wenn in außerordentlichen Lagen nicht rasch reagiert werden kann, riskieren wir eine erhöhte Attraktivität unseres Landes auch für Wirtschaftsflüchtlinge.
Bundespräsidentin Micheline Calmire versucht, die Bedenken in einer halbstündigen Erklärung vor dem Rat zu zerstreuen. Bisher seien erst 9'000 Personen im italienischen Lampedusa eingetroffen, mehrheitlich junge Männer auf der Suche nach Arbeit, die nicht zu einem Asylverfahren zugelassen würden. Bisher habe man nirgends in Europa eine Zunahme von Flüchtlingen beobachtet.
Ni les pays européens ni la Suisse n'ont observé jusqu'ici de hausse des mouvements migratoires.
Für die Linksparteien stehen denn auch ganz andere Probleme im Vordergrund. SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr bringt die Forderungen seiner Partei auf den Punkt.
Exportverbot für Kriegsmaterial, Importverbot für Potentatengelder.
Dutzende von Millionen von nordafrikanischen Herrschern seien in der Schweiz gesperrt worden, stellt der grüne Nationalrat Daniel Fischer fest und fragt sich:
Wie konnten solche Milliardenvermögen hier überhaupt landen?
Bundespräsidentin Micheline Calmire beschwichtigt auch hier. Die Potentatengelder auf Schweizer Banken müssten nicht zwingend illegaler Herkunft sein.
Seul un examen a posteriori des cas concrets permet de déterminer s'il y a eu violation des obligations prévues par la loi sur le blanchiment.
Erst eine genaue Überprüfung der gesperrten Gelder werde zeigen, ob die Schweizer Banken das Geldwäschereigesetz verletzt hätten oder nicht, mahnt die Bundespräsidentin.
Info 3 Mittag.
Und nun noch zu einem erfreulicheren Thema: Ski. Es ist ein großer Erfolg für Didier Küsch. Er sichert sich bereits zum 4. Mal in seiner Karriere die Abfahrts-Weltcup-Wertung. Für diesen Sieg reichte ihm beim letzten Abfahrtsrennen der Saison ein 4. Platz. Bernhard Scher.
Die Entscheidung um den Sieg im Abfahrtsweltcup war ein Krimi erster Güte. Spannend bis zum letzten Meter. Schließlich hat sich Güsch dank der schnelleren Fahrt um 14 Hundertstel durchgesetzt. Eine klasse Leistung und eine grosse Genugtuung.
Es war ein Krimi und ich habe gemerkt, dass ich in den ersten 3-4 Kurven beide noch nicht wirklich so wach war. Und nachher ist es irgendwie immer besser geworden. Ich habe gehört, dass ich das noch spannend gemacht habe bis ins Ziel. Es ist ein 100. Krimi und bin überglücklich, dass es auf meine Zeit gekippt hat.
Mit dem heutigen Gewinn der 4. kleinen Kristallkugel in der Abfahrt ist Didier Küsch hinter dem grossen Franz Klammer der zweitbeste aller Zeiten.
Ich habe ein bisschen spät angefangen, den Turbo einzuschalten in meiner Karriere, dass ich können oder dürfen daran denken. Jetzt ist es soweit und ich habe gestern gesagt, dass ich noch mal ein Jahr fahre und ich werde sicher kämpfen, um weiter Topleistung bringen.
Eine Topleistung will Güsch vorerst aber bereits morgen wieder zeigen. Weil er im Super-G-Weltcup deutlich vor Ivica Kostelic führt, ist morgen der erstmalige Gewinn der kleinen Kugel im Super-G sehr wahrscheinlich.
Das war Info 3 am Mittwochmittag. Uns gibt es um 5 wieder, hier und jederzeit im Netz, drs.ch, die Adresse. Heute verantwortlich Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.